Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat kein helles Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. Hallo und herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast. Und auch heute habe ich wieder einen Podcast, jemand aus Köln. Wir bleiben also am Rhein, gehen ein paar Meter weiter. Bei mir ist eine Unternehmerin, die sehr umtrieben ist, was, ich sag mal, Markengestaltung, Personal Branding betrifft. Sie ist Host vom LinkedIn Local in Köln. Sie hat eine Zeit lang einen Podcast gehostet. Sie ist, ich würde mal sagen, eine der prominentesten Kölnerinnen auf LinkedIn. Bei mir ist Bianca Schiffkens. Bianca, erstmal herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
Oh, wie schön. Vielen Dank für diese tolle Intro, lieber Andreas. Schön, dass ich da sein darf.
Gerne, gerne, gerne. Zu viel will ich ja gar nicht erzählen, das darfst du nachher selber. Du hast dich ja ein bisschen vorbereitet und du weißt, ich stelle immer zwei Fragen. Und die erste Frage ist, bist du außerhalb von irgendwas Dienstlichem schon mal im Pott gewesen für eine längere Zeit, was weiß ich, wegen einem Konzert, wegen irgendeiner privaten Sache oder einfach nur ein paar Stunden mal so? Und wenn ja, was war dein Eindruck vom Pott?
Ich habe viele Freunde und Bekannte da oben aus der Gegend und du hast zwar gesagt, nicht beruflich, aber ich bin doch beruflich oft auf Schalke gewesen und in Dortmund, muss ich sagen. Ich habe nämlich in meinen Fernsehzeiten, ich habe ja fast 10 Jahre Fernsehen gemacht, vor vielen, vielen Jahren, immer für den WDR und für Sky dort unterwegs gewesen, im Stadion. Und habe quasi an der Außenlinie gestanden und habe tatsächlich Spieler zu den Interviews geholt, also habe Aufnahmeleitung dort gemacht und kenne die Stadien, also auch die Katakomben, wie meine Westentasche.
Okay, kennst du dann auch, also könntest du auch ein qualifiziertes Urteil dazu abgeben, in welchem Stadion es die beste Stadionbratwurst gibt?
Die ist nicht im Pott.
Die ist in Köln wahrscheinlich, ne?
Ja. Die hat der FC, Entschuldigung.
Habe ich tatsächlich letztens auch gelesen. Ich kam deshalb drauf, weil ich habe irgendwie vor ein paar Wochen was gelesen. Da hat irgend so ein Magazin Stadionbratwürste in NRW getestet und tatsächlich auf Platz 1 war die Kölner. Das ist so. Jetzt hast du natürlich das volle Pottleben mitgekriegt, gerade so im Stadion. Man sagt ja immer, also wir wären sehr, sehr fußballaffin. Ich selber habe da so gar nichts mit an der Mütze. Kannst du mir so ein bisschen noch was dazu sagen? Ich sag mal, welche Vorurteile über den Pott wahr sind oder welche so richtig überhaupt gar nicht wahr sind, wo du sagst, Mensch, das habe ich mitgekriegt über den Pott, aber das kann ich so gar nicht nachempfinden oder ja, das kann ich unterschreiben. Kann auch ein positives Vorurteil sein.
Also die Menschen, die mir begegnet sind, auch in meinen vielen Jahren, in denen ich jetzt Beratungsdienstleistungen anbiete oder auch im Coaching, sind die Menschen doch die das Herz sehr auf der Zunge haben. Der eine mag das, der andere nicht. Aber ich finde, die Menschen gehen sehr herzlich und mit viel, viel Vertrauensvorschuss in ein Gespräch, wenn man mit ihnen arbeitet. Und das schätze ich sehr.
Das ist, glaube ich, wenn ich jetzt so alle Interviews mal nehme, die ich bisher hatte in diesem Jahr, so ziemlich die Top-Antwort. Das ist glaube ich, das, was echt ganz viele sagen, dass wir Pöttis, die das Herz auf der Zunge tragen und eben auch, ja, kommst du mit klar oder kommst du nicht mit klar, aber das ist bei euch rheinischen Frohnaturen, zumindest in der Kölner Ecke, ja auch so. Ihr habt ja auch aus meiner Sicht immer das Herz auf der Zunge, ne?
Ja, also wir unterscheiden uns auch vom Humor an der einen oder anderen Stelle nicht, glaube ich, also sind wir schon nah beieinander.
Ich glaube schon, genau. Also ich will jetzt hier die Kollegen in der Mitte nicht dissen, ne? Die da auch so am Rhein liegen. Aber ich glaube, manchmal überspringen wir tatsächlich. Da ist so eine kleine, wie soll ich sagen, Kommunikationsbrücke drüber, wobei ich auch echt tolle Leute in Düsseldorf kenne, das muss ich auch sagen. Ja,
ja, ich
gibt
auch.
Es. Gibt's. Es gibt einfach so.
Ja, ja, doch, es gibt sie. Und die kommen auch gerne nach Köln. Also die Guten, die kommen auch gerne nach Köln und ich fahre auch ab und zu mal rüber, tatsächlich.
Ja, guck mal, ne? Dann haben wir ja schon wieder hier Silos aufgebrochen. Ja. Und Silos aufbrechen ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort für uns. Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist ja eierlegende Wollmilchsau, klingt so ein bisschen negativ, aber du bist ja echt so ein Tausendsasser, ne? Du bist im Coaching-Bereich, du bist im Beratungsbereich, du redest einerseits über Firmenthematiken, dann aber auch über Personal Branding. Du machst die LinkedIn Live in Köln. Du hast eine Zeit lang Podcast gehostet und ich glaube, da sind noch tausend andere Aktivitäten und jedes Jahr am Pfingsten freuen wir uns immer noch über deine Cabrio-Playlist. Wenn du dich selber mal beschreiben sollst, damit wir gleich auch mal so ins Thema reinkommen. Wer ist Bianca Schiffgens?
Bianca Schiffgens ist die immer was mit Menschen machen wollte. So ist sie ja damals losgezogen quasi und mich hat man damals nicht verstanden. Und deshalb habe ich mir das, was ich heute habe und das, was ich heute mit Menschen mache, mir selbst gebaut, muss man einfach sagen. Mhm. Und Kommunikation ist dabei der rote Faden. Also ich komme ursprünglich tatsächlich, und das war damals die Empfehlung von der Agentur für Arbeit nach dem Schulabschluss, mit Menschen, im Hotel sind viele, machen Sie doch eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Das habe ich dann gemacht. Grundsolide, habe ich 6 Jahre Hotel gemacht, Guest Relation gemacht da und das war, sagen wir mal, eine gute Schule. Und dann bin ich aber quer eingestiegen in die Medien, habe lange Fernsehen gemacht, habe da schon viel mit Kommunikation einfach am Hut gehabt. Ja. Und bin dann 2008 in eine Kommunikationsagentur, also die haben wir gegründet zu zweit und die gibt es heute noch und ich habe mich da 2016 so ein bisschen raus extrahiert, weil das Thema Social Media einfach in der Agentur nicht so gespielt wurde, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind heute immer noch cool miteinander. Kunden, die Corporate Communication auf Messen und Events machen, sind bei der geschätzten Kollegin und die digitale Kommunikation liegt auf meinem Tisch. Also so ist das quasi gelaufen. Und ich habe natürlich nebenbei, weil mir das immer ein Anliegen war, um noch tiefer in die Materie Mensch einzutauchen, eine ganz große Coach-Ausbildung gemacht. Also ich bin NLPler, das hat auch viel mit Kommunikation zu tun. Und um dann zu merken, so viele Menschen brauchen Coaching, sie wollen maximal aber Beratung und eigentlich haben sie doch ganz viel Angst vor Veränderung.
Ja.
Und deshalb hänge ich aktuell oder auch schon seit 1-2 Jahren das Thema Coaching nicht mehr so hoch, außer ich werde explizit darauf angesprochen. Also wenn der Wunsch nach Veränderung da ist und das auch mit 100%, dann bin ich dabei. Und ansonsten trainieren, beraten wir Einzelpersonen und vor allen Dingen aber im Moment Unternehmen im Bereich digitale Kommunikation.
Mhm. NLP dann den Master Trainer oder?
Den Business Coach.
Den Business Coach, okay, ja. Ich frage deshalb, wir kommen gleich auf das andere oder wir gehen gleich nochmal weiter rein, aber mir ist so aufgefallen, so vor 10, 15 Jahren, ja, als Xing auch noch seine Hochzeit hatte, da war NLP irgendwie in aller Munde, positiv, negativ, aber auf jeden Fall ausdiskutiert. Mhm. Und ich habe das Gefühl, oder vielleicht ist das sogar auch schon ein Bogen zu LinkedIn, man liest da gar nicht mehr so viel drüber. Ja, also es sind jetzt aus meiner Sicht oft viele digitale Tools, viel AI natürlich auch die letzten 2-3 Jahre, aber ich habe das Gefühl, dass das Thema Kommunikation zumindest in diesem Netzwerkrahmen, also sich mit Kommunikation wirklich beschäftigen, sich auch trainieren, irgendwo abnimmt. Also dass manche Leute echt sagen, was ist ein NLP, wo wie gesagt vor 20 oder 15 Jahren noch echt viel diskutiert wurde. Beobachtest du das auch oder ist das jetzt nur so eine subjektive Sache meinerseits, weil ich zu viel mit Vertrieblern zu tun habe?
Also wir können es ja kurz übersetzen, also neurolinguistisches Programmieren, das ist die Abkürzung und es ist ja dadurch in den 70ern, 80ern in Verruf gekommen, weil Scientology damit so in Verbindung stand und Brainwash und so weiter. Und ich kann da Vorbehalte verstehen, weil die Menschen, die sich damit auskennen, natürlich gut mit Sprache umgehen können. Und deshalb ist es natürlich und auch bis heute in Sales-Trainings, du wirst es kennen, steht immer irgendwo auf einer Agenda. Die Frage ist, inwieweit kannst du das anwenden oder willst du es auch anwenden? Und zurück zu LinkedIn zu kommen, dadurch, dass jetzt irgendwie 90% der Menschheit die Posts mit Chatty schreibt, bleibt so gar nichts von Sprache übrig. Also zumindest nicht von der, die wir immer predigen und Passwort hin und her, aber authentische Kommunikation.
Ja.
Die musst du suchen aktuell leider, ja.
Okay, auch da direkt schon super Ansatz. Ist dem tatsächlich, also ich lese auch immer wieder ja und dann, was weiß ich, dann schreiben Leute ja der berühmte Bindestrich und dadurch kannst du es irgendwo erkennen. Hat sich LinkedIn, du bist jetzt ja schon lange dabei, also dieses LinkedIn selber, nicht zu deinen Veranstaltungen kommen wir gleich, aber diese Kommunikation in den Posts, auch wie Aufmerksamkeit und sowas generiert wird, hat sich das verändert in den letzten 3-4 Jahren?
Also ich würde nicht fast sagen zu 100%, aber es hat sich doch einiges getan. Natürlich, wir haben jetzt gerade diese, wir haben keine Reichweite mehr, bis zu 50 oder 47% haben wir heute gelesen bei Richard, ist die Reichweite gedroppt. Die Vielzahl der Posts droppt das natürlich auch. Durch KI schwemmen ganz viele Menschen auf die Plattform, die denken, jetzt kann ich hier auch mitmischen, weil ich konnte früher nicht schreiben, aber jetzt macht das eben ein Tool für mich und deshalb kann ich ja auch 2-3 Mal die Woche einen Post raushauen. Ob das dann gelesen wird, ist die Frage. Also wenn ich durch meinen Feed scrolle, säuber ich tatsächlich sehr nach gehaltvollen Posts. Wenn dann einer dabei ist, wo ich direkt lese, das ist jetzt nicht aus der eigenen, also das ist nicht die eigene Sprache, dann entfolge ich auch an der einen oder anderen Stelle. Und das kann ich nur jedem raten, der, es wird ja auch so viel gemeckert, ich lese auch nur noch das und mein Feed ist so verschwemmt und so weiter. Und da kann ich nur raten, packt euch die Leute, die wirklich spannend für euch sind, in eine Linkliste und guckt dann einmal morgens rein, ob es da neue Posts gibt. Oder säubert euer Feed von Menschen, die einfach nur rauskloppen und nichts dahinter ist.
Ja, super, super Tipp, mache ich tatsächlich auch genauso. Also ich habe so eine, auch eine Liste von Leuten, wo ich wirklich einfach einmal am Tag reingucke, was haben die gepostet, was ist bei denen und auch ganz konsequent, wenn mir Leute auf den Senkel gehen, weil sie wirklich nur irgendwas posten, was mir entweder zu negativ ist oder wo ich immer sage, komm, das hat für mich überhaupt gar keine Relevanz, denen entfolge ich. Ich bleibe mit denen natürlich in Kontakt. Es kann auch sein, dass ich nach einem Vierteljahr wieder gucke, was hat sich bei denen getan. Mhm. Ja, weil manchmal ist das ja auch so ein bisschen so eine Wellenbewegung. Ja. Oder manche Leute haben auch Zeiten, wo sie gerade nach Aufmerksamkeit heischen. Weil sie einfach meinen, so jetzt muss ich mal wieder was tun. Ja, ein Viertel meiner Kontakte hat ihre Kontaktbase oder ihre Folgebase irgendwie erweitert. Jetzt will ich auch da oben mitspielen, was ja aber auch nicht immer Sinn macht, ne? Also Quantität ist ja hier nicht immer unbedingt Qualität, ne? Oder wie siehst du das?
Genau, das ist es. Und was du eben auch so schön gesagt hast, wenn es mir hier zu negativ wird. Also ich hatte letztens noch ein Training für Programmverantwortliche eines Corporate Influencer Programms, was jetzt in 2026 laufen wird. Und da war das wirklich ein ganz großes Thema, dass die beiden gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall positives, also viel Positives adressieren, wenn wir hier rausgehen mit unseren Posts, weil die ganze Medienlandschaft so negativ ist, und das hören wir ja auch so im großen Tenor, und wir haben viel Negatives in der Welt, das wissen wir, aber ich finde das doch einen guten Ansatz, dass man einfach mal überlegt, mit welchen positiven Nachrichten können wir eigentlich heute mal aus der Masse rausstechen und hauen nicht, weil Perplexity sagt, das sind heute die Top-Themen, schreib dazu mal einen Post, damit du LinkedIn Top-Voice wirst, sondern mach deinen eigenen Content und sorg für Mehrwert und für gute Laune.
Ja, bin ich total bei dir. Also ich bin totaler Fan von dem ja schon vor vielen Jahren verstorbenen Nikolaus Enkelmann. Den fand ich großartig. Und der hat irgendwann mal sowas gesagt wie, es gibt das Negative. Das wollen wir gar nicht bestreiten. Es gibt das Negative. Und das auf seine sehr schöne Art, wie er es betont hat. Aber wir entscheiden doch, wie viel von dem Negativen wir reinlassen. Heißt nicht, wir müssen das komplett ignorieren, aber wir entscheiden doch, wie stark es unser Unterbewusstsein und unser Handeln und überhaupt unsere ganze Existenz mitbestimmt. Ganz und das finde ich ist eine mega Botschaft, die er mitgebracht hat, weil ich sag mal, wenn wir uns nur mit Bullshit umgeben, nur mit negativem Kram umgeben, dann werden wir ja selber auf Dauer irgendwann negativ, weil wir unseren Fokus hier darauf setzen. Also wir bauen uns hier unseren eigenen Frame aus meiner Sicht.
Ja, aber das ist wirklich, das färbt ab. Also du merkst es im Feed, du merkst es aber auch, wenn du mit den Leuten unterwegs bist. Und deshalb ist ja ganz wichtig ist es.
Ah, existenziell.
So, danke. Knoten in der Zunge. Das haben wir ja sehr gespürt, auch nach der Pandemie, dass die Leute wieder raus wollen aus den Schneckenhäusern. Ja? Ja. Und deshalb habe ich ja mit Britta damals gesagt, komm, wir müssen wieder dran ziehen. Wir stürzen uns nochmal ins Ehrenamt. Wir machen die LinkedIn Locals Köln nach Corona weiter, weil die Kollegen aus Bonn haben das auch in Corona gemacht, mit Tests und Riesenaufwand und so weiter. Das hatten wir jetzt in Köln nicht. Aber wir haben natürlich so dran gezogen, dass wir nicht 3 Veranstaltungen pro Jahr machen, sondern wir machen mindestens 4 oder sogar 5. Das haben wir in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall immer geschafft. Und da spricht die Community nach so Events für sich im LinkedIn-Feed, dass wir mindestens 80 Personen ausverkauft sind, je nach Größe der Location, und die Leute sich wirklich mit einer ganz geringen No-Show-Zahl auch immer freuen und sich mit uns zu treffen, zu den Themen, die wir announcen, dazu zu kommen und sich miteinander zu vernetzen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Alte Hasen, die schon immer dabei sind und immer wieder dabei sind, auch immer Newbies, die auch ganz begeistert von diesen Events nach Hause gehen. Also das ist sowas, wo man diese ganze digitale Kommunikation auf LinkedIn Offsite bereitstellt und sagt, hier ist ein geschützter Raum, kommt dazu. Wir haben immer andere Business-Themen, wir sprechen selten über LinkedIn.
Ja.
Aber das tut allen gut. Und das kann ich jedem nur empfehlen, auch alleine auf so ein Netzwerkevent mal zu gehen, weil dann hast du den Mehrwert, den du eigentlich von so einem Event auch mitnehmen kannst.
Mhm. Lass uns da direkt auch einsteigen. Das heißt, ihr habt die LinkedIn Locals, wann habt ihr damit angefangen?
Ich glaube, das erste Event haben wir gemacht 2022. Ich meine 2022, was haben wir denn jetzt? 23, 24, 25. Ja, irgendwie so. Okay. Es gab schon Vorläufer vor der Pandemie mit anderen Menschen. Und dadurch, dass wir aber nach Corona direkt gefragt haben, können wir zu den Design Offices, würdet ihr das mit hosten als einer der Hauptsponsoren? Und wir ja auch Gaffel drin haben, die auch da ihr das leckerste Kölsch Kölns dazu tun, haben wir da einfach auch einen riesen Fund an Mehrwert, weil wir ja die Einnahmen dann 1:1 an guten Zweck spenden können am Ende des Jahres. Und genau, und seitdem machen wir das und in der Konstellation Britta und ich. Und die Nachfrage, hier auch mit uns auf unserer Bühne zu stehen, ist enorm. Das können wir dann nicht leisten. So viele Anfragen haben wir mit verschiedensten Themen. Aber wir versuchen dann doch, Regionen, also Themenregionen zu bündeln. Und das gelingt uns, glaube ich, ganz gut, sodass wir eine Riesenabwechslung in Vorträgen, in Panels, in Buchvorstellungen und so weiter haben.
Ja, ja. Ich frage jetzt mal, weil ich so eine kleine Parallele sehe. Du hast gerade von einer No-Show-Rate gesprochen, die relativ gering ist, von einer, ich nenne es mal, hohen Bereitschaft zu kommen, von einer hohen Anmeldequote. Kann es sein, dass das so ein bisschen parallel ist, wie, also zumindest branchenbezogen, auch bei den Messen, ja, wo man vor der Pandemie sehr viel, ich nenne es bei Laufpublikum, hatte Leute, die einfach mal, ja, ich will mal gucken, aber auch mit einer gewissen Unverbindlichkeit, und aus meiner Sicht sind Messen beispielsweise deutlich verbindlicher geworden, die Gespräche sind deutlich besser geworden, aber es geht eben auch bei den Messen ums Netzwerken und dieses mal wieder auf Leute treffen und auch mit, in dem Sinne, nicht Gleichgesinnten, aber Leute mit gleichen, ich nenne es mal, beruflichen Interessen, und hier eben Leuten, die einfach sagen, ja, der berühmte Spruch, online findet, offline verbindet. Ist das so?
Ja, ich sehe beim Messen zwei Dinge aktuell. Also zum einen das, was du angesprochen hast, wenn es eine gute Messe, eine sehr etablierte Messe ist, die auch regional oder auch überregional so stattfindet, dass sich, also dass es ein gutes Branchentreffen ist, was sich auch lohnt, weil man eben viele Leute trifft, die dann von weiter weg kommen, dann ist es gut besucht, dann sind die Leute verbindlich da, aber auf der anderen Seite werden Messen kleiner, werden Messestände ja. kleiner, werden Budgets kleiner, auch aus Gründen. Und das ist jetzt eine Riesenbrücke, aber das Thema, was wir spielen, digitale Kommunikation, findet in so vielen Unternehmen nicht, noch nicht oder schlichtweg falsch statt. Jetzt lehne ich mich weiter ins Fenster. Aber Unternehmen hätten auf den Messeständen viel mehr Zulauf, hätten viel mehr Abschlüsse, wenn sie im Vorfeld vernünftig kommunizieren würden in dieses Messespektakel. Ja, also Budget immer in den Messestand, so ist es jahrelang gelaufen. Der ganze Vertrieb weiß, was er an diesen 3 Tagen zu tun hat. Und der Rest vom Jahr gucken wir mal. Dann arbeiten wir das ab. Das Ding ist aber, dass man diese Generationen da draußen, Gen Z und wie sie alle heißen, dass man deren andersartige Kommunikation einfach unterschätzt oder nicht ernst nimmt oder wie auch immer, dass das in so vielen Köpfen nicht ankommt, dass diese Menschen, die ältesten Gen Z-ler sind jetzt 30, 31, das sind Digital Natives, ich wiederhole mich, auch in anderen Podcasts habe ich das schon gesagt, die gucken, ob sie dieses Unternehmen, das Produkt, die Dienstleistung irgendwo digital finden. Wenn das nicht stattfindet, auf Insta, TikTok, LinkedIn, you name it, dann wirst du auch auf der Messe das Nachsehen haben, weil sie werden zu dem Mitbewerber gehen, der den Messestand nebenan hat. Und das wäre doch dann schade, dass man das nicht im Vorfeld so ein bisschen kommuniziert hat, dass er sie es da auch mitmischt.
Ja, da bin ich bei dir. Also das merken wir im Vertrieb auch, dass sich die Generationen verändern. Also wir haben ja bei uns immer viel mit Produktionsleitern, technischen Leitern und so weiter zu tun. Und ich sage immer so gerne im Scherz, während früher so ein Produktionsleiter jemand war, der sich vom Azubi über dann Meisterschule und sowas hochgearbeitet hat und dann jahrelang mit Krawatte, Hemd und Kittel durch die Produktion gelaufen ist und stolz drauf war, Überstunden zu machen, also froh war, wenn mein Vertriebler vorbeikommt, der ihm noch eine Stunde Zeit klaut, damit er sagen kann, hör mal, ich hatte wieder so viel zu tun. Ist es ja heute so, du hast die, ich sag mal gerne, jungen Wilden mit dem fast angewachsenen Tablet. Und wenn du im Gespräch mit denen warst, bist du noch nicht ganz am Auto, da hast du schon den Gesprächsbericht, weil die währenddessen natürlich schon alles mitschreiben, sich alles tippern. Du hast dein Proto schon im Auto. Und wenn die was von dir wollen, dann rufen die auch nicht an, sondern dann schicken die was über einen Messenger bei LinkedIn, schicken dir eine WhatsApp oder sonst irgendwas. Und wer mit denen nicht kommunizieren kann oder kommunizieren will, oder so nicht kommunizieren will, weil er einfach drauf besteht, die anderen Wege zu gehen, der hat ein Problem. Ja, und bei Messen beispielsweise gibt's ja mittlerweile bei vielen oder bei einigen dieses Badge-Verfahren, ja, wo du gar nicht mehr die berühmte Visitenkarte abgreifst, sondern die haben einen QR-Code, dann steht da so ein Ding und dann klicken die einmal drauf. Ist natürlich für viele leadgetriebene Unternehmen gar nicht mehr so doll, kein Ansprechpartner mehr und keine Gesprächsnotiz und hast nicht gesehen. Aber da müssen die Unternehmen sich drauf einstellen, weil das ist das, was in Zukunft kommt. Die rennen nicht mehr mit ihrer Visitenkarte durch die Gegend und machen ein großes Gespräch mit dir, ne? Das ist
Die Ansprechpartner haben sich geändert, Andreas. Da gehst du nicht auf den Messestand, um mit dem CEO oder mit Sales oder wie auch immer zu sprechen, sondern die Ansprechpartner sind die Corporate Influencer, die Markenbotschafter. Das ist doch der neue Trend. Ist für uns, die wir das schon lange machen, kein Trend mehr, aber das ist für KMU auf jeden Fall super, super wichtig, dass sie da so ein bisschen in 2026 auf diesen Zug aufspringen. Und man muss wirklich vorsichtig sein mit dem Begriff Corporate Influencer. Also Unternehmen haben Angst davor. Wir werden jetzt Influencer und man verbindet das mit irgendwelchen schlimmen TikTok- oder Insta-Videos. Markenbotschafter zu sein, ist einem ja als Angestellter in die Wiege gelegt. Du erzählst ja da draußen beim Grillen auch, wie es heute im Job war. Oder
richtig,
die technische Neuerung jetzt gerade ist oder das neueste Produktfeature oder wie auch immer. Du bist Markenbotschafter von Tag 1, wo du einen Vertrag unterschreibst. Jetzt kriegt das ganze Kind einen Namen und dann ist es einfach wichtig, da vielleicht den einen oder anderen 5 oder 10 Menschen, die Lust haben, ein bisschen im digitalen Universum unterwegs zu sein, gut auszubilden, damit sie wissen, wie sie mit den Plattformen umgehen müssen in diesem Fall, nicht sollten. Mhm. Weil die Kommunikation auf Social Media gehört nicht den Azubis, weil sie gerade Zeit haben. Die dürfen da sein, aber auch an die Hand genommen. Ja, also das ist wirklich wichtig, dass das mit Expertise passiert und nicht eben, da kann mal der Azubi den neuesten Artikel schreiben.
Ja. Ja.
Oder mach mal irgendwas Lustiges auf TikTok. Das kann nicht die digitale Unternehmenskommunikation sein.
Das ist ja oft so ein Problem. Also gerade was Außendarstellung betrifft, ich würde auch hier wieder eine Parallele zur Messe nehmen. In vielen Unternehmen sind Leute nur qua Job oder qua Wohnort auf irgendeiner Messe. Ja, und es ist doch völlig falsch, weil, was weiß ich, eine regionale Messe vielleicht stattfindet. Ja, aber der Typ, es kann ja sein, dass der Vertriebler in Hamburg ein guter Vertriebler ist. Aber es gibt auch gute Vertriebler, die sind nicht messetauglich. Weil da muss man nochmal differenzieren. Bin ich gut im regulären Umgang mit dem Kunden, im, was weiß ich, Außendienst am Telefon? Oder bin ich auch gut, was solche Messenansprachen betrifft? Und da muss ich als Unternehmen ja auch mal sagen, komm, was Schiedrupp, da muss ich halt mal einfach den nehmen, der vielleicht 100 oder 200 Kilometer weit weg wohnt, muss dem mal das Hotel bezahlen. Weil am Ende des Tages kosten, sind diese 500 Euro für Hotel und ein bisschen was zu essen, besser investiertes Geld bei einer Messe, die ja sowieso schon ein paar Tausende kostet, als da einen hinzustellen, der, ich sag mal, einfach kein Messeperformer ist. Ist genau das Gleiche wie den Azubi. Halt auf eine, nach dem Motto, oh ja, ist ja deine Generation, mach du mal den TikTok-Kram, ne?
Ja, ist auch eine Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber, ne? Und ja. Wertschätzend ist auch in dem Moment, wo es eine fundierte Weiterbildung in Sachen Markenbotschafter, digitale Kommunikation auf LinkedIn und so weiter gibt. Wir bilden euch aus, damit ihr unser Unternehmen auch wirklich repräsentativ nach außen tragen könnt. Und dann wirst du ja sehen, und das ist so die Quintessenz von den Unternehmen, die wir schon länger begleiten, dass wirklich auch alteingesessene Vertriebler oder auch Angestellte sagen, das ist so krass, was heute auf dem Messestand los war. Das ist eine ganz andere Zielgruppe als noch vor 2, 3 Jahren. Ja. Die wollen mit Tina, Max und wie auch immer sprechen. Die fragen gar nicht mehr nach mir, sagt der CEO.
Ja.
Ja? Dann ist er aber nicht betroffen, sondern er freut sich, dass die anderen da voll andocken und dass viel los ist auf dem Messestand. Das heißt, hat natürlich auch irgendwas mit so einem persönlichen Ego, mit so einer persönlichen Ego-Geschichte zu tun. Will man das aus Geschäftsführung? Ja? Ja. Oder will man trotzdem weiterhin the one and only sein, wo man ein ganzes Jahr darauf wartet, dass jetzt wieder die Leute nur wegen dir auf den Messestand kommen? Und auch da, die Generationen müssen ineinander verzahnt werden mit dieser ganzen Kommunikation, die da draußen herrscht. Da tut sich der ein oder andere etwas schwer mit. Das möchte ich so vorsichtig formulieren.
Ja, das ist so, genau. Also das ist, jetzt sind wir über, ich glaube, wir haben 3 Spiralen schon irgendwie mitgemacht und sind über verschiedene Autobahnkreuze gefahren. Weil jetzt sind wir plötzlich wirklich ja auch irgendwo in der Unternehmenskommunikation. Jetzt sind wir irgendwo beim Thema, nicht nur wie wird kommuniziert, sondern wer auch oder respektive wer ist ja das Aushängeschild. Kann es sein, dass das eine oder andere Unternehmen auch schon mal sagt, boah, bei so einem Influencer-Programm laufen wir aber auch Gefahr, dass wir uns von jemandem abhängig machen? Was ist denn, wenn dieser Mensch, den wir als Corporate Influencer auswählen, der eine gewisse Publicity kriegt, plötzlich irgendwie in 2 Jahren oder in 3 Jahren sagt, ah, ich habe keine Lust mehr und dann noch im Worst Case sogar zu dem direkten Wettbewerber geht. Ja, weil man einfach sagt, das ist jetzt ja nicht nur Gesicht der Firma X, sondern das ist ein Branchengesicht. Gibt's diese Ängste auch? Hast du sowas schon mal irgendwo beobachtet? Oder ist
ja, ja, sicher. Also das ist ja eine der ersten oder meistgestellten Fragen, was tun wir denn, wenn wir jetzt unsere Mitarbeiter sichtbar machen, dann verlassen die uns ja. Also das ist eine ganz große Angst. Aber wenn kein gutes Klima herrscht und Leute nur da sind, weil sie am Monatsende 4.500 Euro auf dem Konto haben und das aber Schmerzensgeld ist, dann werden sie natürlich die Chance nutzen, auch unabhängig von einem Corporate Influencer Programm, das Unternehmen irgendwann zu verlassen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Wenn du aber wertschätzend in deiner Kommunikation, wertschätzend im Umgang mit Mitarbeitern ein tolles Betriebsklima hast, warum sollte man dann zum Mitbewerber gehen? Das wird dann nicht passieren. Vor allen Dingen werden die Leute, die sich bei so einem Corporate Influencer Programm bewerben, im besten Fall macht man einen Bewerbungsprozess, die sein, die intrinsisch motiviert sind, die Lust haben zu lernen und sich mit dem Thema Social Media zu befassen. Und die sind auch dann sehr wohlwollend und wertschätzend dem Unternehmen gegenüber, weil du lässt dich ja nicht ein halbes Jahr schulen, um dann einen rotzigen Post rauszuhauen. Das kannst du auch machen ohne ein Corporate Influencer Programm. Ja. Wenn du die Nase voll hast, dann gibt es diverse Plattformen da draußen. Kununu ist eine. Da kannst du hinter deinen ganzen Frust da lassen. Deshalb auch da immer vorsichtig mit, also an Bewerber adressiert, wie denn da die Stimmung so ist für den einen oder anderen Arbeitgeber. Die würde ich dann doch auf Herzen und Nieren prüfen, ob das denn wirklich so war. Und Arbeitgeber müssen einfach da auch ein gutes Offboarding machen, damit die Kununu-Bewerbung oder Bewertung nicht vielleicht bei einem Sternchen liegen, sondern in die 4,5 Richtung gehen. Wenn man sie wertschätzend entlässt, genauso wie man sie eingestellt hat, dann kriegt man ab Kununu eine ganz nice Bewertung. Funktioniert auch.
Ja, ja.
Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Ich glaube, jetzt habe ich eine Riesenrunde gedreht.
Wir haben eine Riesenrunde gedreht und das Schlimme ist, ich konnte ja auch von Höcksken auf Stöcksken kommen. Bei dem, was du gerade erzählt hast, könnten wir jetzt wunderbar noch über Offboarding reden, ja. Was ja in vielen Unternehmen auch schon wieder völlig schief läuft. Selbst wenn das Onboarding klappt, wo es ja auch oftmals Kritiken gibt, die man so lesen können, gibt es ja bei vielen dann aber auch manchmal gar kein Offboarding. Ne? Nach dem Motto, ja komm, der geht jetzt und dann nach uns die Sintflut.
Nee, dann sind wir auch noch sauer, weil dann geht er jetzt zum Mitbewerber.
Ja, genau.
Wollten wir nicht noch, also wenn wir jetzt dann doch bei HR sind, ja, HR, das Thema Employer Branding ist ja auch ein großes, ne? Also das,
ja.
Und das dürfen Unternehmen, da müssen sie so ein bisschen aufpassen, ist Employer Branding nur das, was, also müssen wir LinkedIn machen wegen Employer Branding, ist ja auch die Frage, ja, das macht jetzt dann HR. Aber es gibt ja ganz viele andere Abteilungen und auch Werkstudenten und auch die Azubis, die da kommunizieren dürfen, sollten auch natürlich fürs Employer Branding, aber grundsätzlich auch für die eigene Abteilung, um dann zum Beispiel auch ins Social Selling zu gehen. Auch das sind ja Themen, die zu so einem Programm gehören und die dann nicht nur einfach, es geht ja nicht darum, einfach nur einen Post rauszusenden am Ende des Tages.
Richtig. Einerseits nicht nur einen Post rauszusenden und zweitens glaube ich, es ist aus meiner Sicht zumindest, wir haben vorhin über die Posts gesprochen, die man mal so einfach wegklickt oder die Leute, die man wegklickt. Wenn ich Leute sehe, auch irgendwo selbst eben aus Unternehmen, wo ich sage, komm, die sind spannend für mich, weil wir vielleicht mit dieser Branche auch zusammenarbeiten, aber derjenige postet immer nur irgendwie eine ganz tolle Innovation oder irgendwas, aber eben noch nicht mal spannend, sondern so, das Teil kann jetzt das und das und hier haben wir einen neuen Roboter, der kann bis zu so und so viel Kilo heben und das mit einer Achsbewegung von hast du nicht gesehen, denke ich mir so, Leute, ey, ich möchte von euch auch andere Dinge lesen, nicht nur dreimal in der Woche irgendwas von der Litfaßsäule. Ja, also entweder bereitet ihr es spannend auf, ja, richtige Stories, wie ich sag mal, ihr, wie der Bankbart, der Jürgen, ne, der dann einfach auch um dieses ganze Finanzthema ja auch richtig tolle Stories schreibt. Oder hey, lasst es und schreibt mal zwischendurch irgendwas anderes. Oder hängt an euren Roboter euer Auto dran und zeigt einfach mal, dass der euren Porsche hinten hochheben kann oder weiß ich nicht was. Weil dieses Werbegedönse will doch keiner lesen.
Ja, du hast recht. Ich bin immer schon froh, wenn sich Menschen trauen, einen Post zu schreiben und da rauszugehen. Vielleicht auch mit einem Selfie oder wie auch immer. Da gibt es immer schon dicken Applaus. Man sollte dann in dem Fahrwasser, wo man dann da reinläuft, einfach darauf achten, wie die Community reagiert. Also was wird gerne gelesen? Wo gibt es hohes Engagement? Du sprachst gerade Jürgen Schmidt an. Das ist der Corporate Influencer der Deutschen Bank, der ganz viel zu Finanzthemen, aber auch zu persönlichen Themen schreibt. Der macht's vor, der postet jeden Tag, weil das aber auch in der einen oder anderen Geschichte sein Job ist. Das schafft vielleicht der ein oder andere Arbeitnehmer nicht. Ein Post pro Woche, zwei Posts pro Woche. Wenn man irgendwann irgendwo in einer guten Routine ist, vielleicht drei pro Woche, aber das ist wirklich schon Höchstleistung. Mhm. Und deshalb ist es ja so schön, dass wir bei LinkedIn immer noch einen super, super Algorithmus haben, wo Beiträge, die wir raussenden, drei oder vier Wochen laufen. Das hast du nicht bei Instagram, das hast du auf gar keinen Fall bei TikTok. Wenn du da was reißen willst, musst du am Tag mehrmals Videos posten, sonst hast du da keine Schnitte. Ja. Wer soll das leisten als normale Arbeitnehmer? Und deshalb freue ich mich, wenn Menschen sich dazu bereit erklären, für sich selbst und fürs Unternehmen zu kommunizieren, dann aber, wie gesagt, mit Anleitung, und wir machen das mit zwei wichtigen Faktoren. Wenn wir in Unternehmen gehen, immer nur, wenn die Geschäftsführung mit am Start ist, also wenn das Thema Markenbotschafter von oben nach unten ins Unternehmen tröppelt, dass sie mitmachen, dass sie es vormachen, dass sie es wertschätzen. Mhm. Ganz oft haben wir, als wir angefangen haben, auch gesehen, dass sowas inszeniert war von Abteilungen. Also es kam dann aus HR, es kam dann aus Marketing oder Sales. Kannst du erstmal nur uns fünf schulen? Klar, das haben wir auch gemacht. Aber ich will jetzt nicht sagen Reibereien, aber Getuschel hinter vorgehaltener Hand nützt ja keinem was, wenn das, was man dann mühsam aufgebaut hat, hinterher wieder eingestellt wird, weil man Unmut spürt rechts und links in anderen Abteilungen. Ja, die machen ja jetzt nur noch LinkedIn. So soll es nicht sein.
Ja.
Das war das eine, das wollte ich noch sagen. Also es ist immer schön, wenn von oben jemand mit einsteigt oder das auch inszeniert. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich noch sagen wollte. Das kommt aber gleich wieder. Stell mir noch eine Frage, Andreas.
Ja, ich stell noch mal eine Frage, weil du hast gerade zwei Sachen gesagt. Oder eigentlich gerade was und ganz wohin was. Nämlich einerseits den Zwei-Wochen-Rhythmus oder Drei-Wochen-Rhythmus. Also dass ja mittlerweile auch Beiträge stärker ausgespielt werden, was viele ja auch kritisieren. Ja, man liest es auch da wieder. Mensch, ich dachte, ich kann hier aktuelle Sachen lesen. Und plötzlich kriege ich wieder Beiträge, die 14 Tage alt sind. Ich persönlich finde das zuweilen ganz charmant. Ist aber mein subjektives Empfinden, weil wenn es nicht gerade irgendwie eine Terminankündigung oder irgendwas ist, hat der Beitrag von vor zwei Wochen ja immer noch Relevanz. Ja, deshalb finde ich es dann immer noch ganz, ganz spannend, von manchen Leuten dann auch wieder was zu lesen. Und wir haben vorhin mal gesprochen über, oder du hast drüber gesprochen, über die Ausspielung, über die Impressionen, die wir haben auf den Beiträgen. Aber da ist ja was anderes dazugekommen, dass ja mittlerweile wir auch eine Information über die Zahl bekommen, Reaktionen oder Impressionen auf die Kommentare. Und da kann es ja echt sein, dass so ein Beitrag selber gar nicht so mega performt, aber plötzlich die Kommentare richtig performen. Das heißt, wenn ich Aufmerksamkeit bekommen möchte, ja, kann es ja fast schon wichtiger sein, zu kommentieren, als selber was Eigenes rauszuhauen, oder?
Also sagen wir mal so, eigene Sichtbarkeit durch eigene Meinung, durch eigene Posts, weil du einfach 3000 Zeichen Platz hättest, deine Meinung zu schreiben. Das ist die Länge von einem ganz normalen Post, wenn du alle Zeichen ausnutzen würdest. Die optimale Länge von einem Post ist zwischen 800 und 1200 Zeichen. Dann hat das einfach schon Gewicht und sieht auf dem Profil auch schön aus, wenn man aktive LinkedIn-Mitglieder ins Netzwerk holen möchte. Ich gucke immer, ob jemand noch gar nichts veröffentlicht hat oder ob jemand schon so ein bisschen unterwegs ist.
Ja.
Und die Kommentarstrategie ist das neue Posten in Anführungszeichen parallel zu fahren. Das Ganze ist perfekt. Also wenn du ein oder zwei Posts die Woche terminiert hast, zu den Tagen, wo das gut für dich ist, und dann an den anderen Tagen, wo du vielleicht keine Zeit hast, eine ganze Stunde so einen Beitrag zu begleiten, dann auch nochmal bei branchenrelevanten Menschen und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle reichweitenstarken Menschen, mal so früh dran zu sein, auch vor allen Dingen dann mit dem Kommentar. Wie macht man das? Indem man oben im Feed, wenn man LinkedIn aufmacht, gibt es ein ganz kleines Dreieck, da steht nach relevant geordnet, das kannst du umstellen nach neueste. Also die neuesten sortiert von oben nach unten. Dann findest du Posts, die jetzt gerade 2 Minuten alt sind und so weiter. Natürlich ist auch viel Werbung dann da drin, das musst du dann so ein bisschen durchscrollen. Aber da dann früh dran zu sein, wenn du einer der ersten Menschen bist, die dann einen Kommentar setzen, dann kann das richtig Wucht haben. Und das heißt, ein Kommentar setzen, bitte mindestens 6, 7, 8 Wörtern mit dem Tag des Verfassers, damit der da auch entsprechend antworten kann. Also ein guter Kommentar ergänzt einen Post, hinterfragt den Post vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder schafft nochmal anderen Mehrwert. Also das ist so für mich ein guter Kommentar, wenn der 3, 4, 5 Sätze vielleicht oder auch mit Bindestrichen nochmal Ergänzungen hat und so weiter, damit Menschen auch aus einem Kommentar Mehrwert rausziehen können.
Logisch. Also ich meine, ansonsten wäre es ja wirklich nur, wie soll ich sagen, Makulatur, ne? Also irgendwo was hinterherhauen.
Wie oft haben wir es gelesen? Good job, toll gemacht, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Also diese ganzen einfachen KI-Kommentare, die du dann einfach auch 2 Wörter mäßig dann da reinpacken kannst, das liest der Algorithmus nicht. Das ist nicht relevant, wenn man sowas schreibt. Also die Zeit kannst du wirklich sparen.
Da geht es dann nur darum, um vielleicht wirklich, wenn wir sowas sagen wie herzlichen Glückwunsch, Chapeau, wie auch immer, um wirklich der Person, wenn man mit der in Kontakt ist, auch zu zeigen, guck mal, ich habe es gelesen und ich zolle jetzt meine Anerkennung.
Ja.
Na, dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben mit Menschen zu tun. Na, also es geht ja nicht immer nur, geht ja nicht nur um den Algorithmus oder vielleicht sogar gar nicht um den Algorithmus, sondern auch um die Menschen, mit denen wir da interagieren wollen. Und
an erster Stelle um die Menschen und dann aber auch.
Auch um den Algo, ne?
Ein bisschen.
Reichweite. Ich mache auch meinen Bogen wieder zurück.
Ja.
Zurück zur Reichweite. Ich würde jetzt doch nochmal, weil du hast gerade von Köln gesprochen, du hast von Bonn gesprochen, wo jetzt, glaube ich, dann nichts mehr stattfindet. Die machen auch noch, okay.
Ja, ja.
Ich weiß, im Pott ist ja hier der Steffen Wetzel auch aktiv. Wie weit ist denn eure Reichweite? Also wie weit machen sich die Leute auf den Weg nach Köln?
Eine geile Frage. Also unsere Menschen, die auch schon, also man kann sagen Stammgäste, kommen aus dem Pott, kommen aus dem Sauerland, kommen aus Wiesbaden, Frankfurt, kommen aus Köln, Bonn, Düsseldorf, kommen aus Stuttgart, kommen aus München. Also der Roland Bögel, Grüße gehen raus, kommt zu jedem LinkedIn Local, weil er in seiner Rolle fürs Unternehmen auch immer mal wieder unterwegs ist und der plant sich das tatsächlich so ein, wenn er früh genug die Termine weiß, dass er dann irgendwo hier in der Nähe das mit einem Kundenbesuch verbindet und sowas, dass er einfach aus München dazukommt, weil er das hier so schätzt.
Mega, sehr cool. Sehr cool.
Ja.
Weißt du, wie das bei den anderen ist? Nur mal so, um so einen Vergleich zu nehmen. Haben die auch so? Ich meine, das ist ja nun mal wirklich. Also selbst wenn wir sagen, aus dem Pott, die ja nun mal auch Ich war weder bei euch, es waren immer irgendwie Scheißtermine, ja. Als auch zum Steffen bin ich auch noch nicht gegangen. Auch das war ein nicht so optimaler Termin. Weißt du, ob es dann bei den anderen genauso ist? Also ich sag mal, andersrum, fahren Leute aus Köln oder fahren Leute aus Münster, das ist ja ungefähr die gleiche Entfernung oder zeitliche Entfernung, auch in den Pott beispielsweise. Weißt du das? Kriegt man da was mit? Tauscht ihr euch aus?
Also beim Steffen weiß ich das nicht. Man lädt natürlich die anderen Hosts auch immer mal ein, aber ich glaube, wir bleiben lokal. Also die Stuttgarter weiß ich, der Kevin und die Petra, die haben auch nur begrenzt Platz. Und es ist einfach dann auch eine Entscheidungssache, nehme ich dann den Menschen, die da in der Region wohnen, weil ich komme aus Köln und die dann vielleicht gerne sehen wollen würde, den Platz weg, also das Ticket. Und deshalb haben wir uns in der Regel dafür entschieden, dass wir als Hosts in unseren Gefilden bleiben. Also hier in Köln und Bonn ist das anders. Wir schätzen uns und kennen uns seit vielen Jahren und tauschen uns auch immer noch mal ein bisschen anders aus, weil wir auch hier um die Ecke sind. Das passt dann, aber ich fahre jetzt im Moment nicht nach Stuttgart, weil die auch nach 2 Tagen da ausverkauft sind und so viele Anfragen haben und Nachrücke haben auf die Warteliste. Und deshalb ist das so, wie es ist. Und die Region kommt dorthin und dafür ist es ja auch gemacht,
ja,
dass man sich da untereinander austauscht und jetzt mit München und auch den anderen Regionen, die zu uns kommen, das hat sich so etabliert, aber grundsätzlich ist auch das Gros, was hier zu uns kommt, aus Köln und aus dem Umland.
Okay. Okay. Dann kann ich das für mich so ein bisschen auch einordnen. Wie gesagt, also ich glaube, das nächste ist Dezember, ne? 4. Dezember oder so, habe ich das richtig im Kopf?
4. Dezember ist ja die LinkedIn Local Köln Weihnachtsfeier, genau.
Also aktuell steht in meinem Kalender noch nichts, aber.
Wäre mal ein Grund, Andreas, oder?
Das wäre mal tatsächlich diesmal ein Grund. Ja, genau. Also ich habe es in meinem Kalender stehen, aber ich warte lieber noch mal ein bisschen ab, ob nicht plötzlich irgendein Driss wieder in der Schule oder im Kindergarten passiert. Das ist ja auch manchmal etwas.
Also wir sind noch in einer wunderschönen Location, so viel kann ich spoilern. Und das auch da in 2026, klar, wir haben eine Location sponsored, wo wir immer hin können, wenn wir jetzt nicht woanders hin wollen oder sollen. Aber da dann auch nochmal ein Aufruf in eigener Sache, wenn Kölner Unternehmen oder also Unternehmen aus dem Umland Lust darauf haben, dass wir mal mit 80 Leuten kommen und über ein spannendes Business-Thema sprechen, dann gerne PN an mich, weil das finde ich immer auch ganz schön, die Unternehmen von innen mal anzuschauen und da ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und für die ist es natürlich auch eine unheimliche Reichweite, weil nach so einem Event gehen mindestens 25 bis 30, manchmal mehr Posts raus. Und es ist halt einfach in dem Fall deine geschenkte Reichweite. Die kannst du eigentlich im Marketingbudget sonst nicht bezahlen.
Richtig. Also ich kenne solche Events, wie das, was du gerade sagst, eben auch vom BVMW. Die machen das ja auch gerne mal, dass die halt in die Unternehmen reingehen. Und da ist auch immer richtig was los. Also es ist auch ein schönes Netzwerken. Also ich mag den BVMW selber auch. Und ich kenne ja eben 2, 3 Leute hier bei uns, wenn ich Richtung Niederrhein gucke oder auch Münsterland. Und es ist eben auch immer spannend, in den Unternehmen zu sein oder manchmal eben auch in so einem produzierenden Betrieb dann eben auch mal vielleicht eine Produktionsführung noch zu sehen oder zu haben oder Logistikführung und einfach mal ein bisschen mitzukriegen, wie es dann auch läuft. Das ist ja immer für alle Beteiligten spannend, weil das so ein bisschen Sendung mit der Maus ist, mal was zu sehen, was man sonst nicht so kennt, ne?
Und da nochmal ein kleiner Hinweis. Die BVMWs sind ja regional auch, ne? Und
ja,
da wünsche ich mir, und unabhängig, ob wir jetzt da oder ob ich da Mitglied bin oder nicht, und nicht nur der BVMW, sondern auch ganz viele Unternehmen, die auf diese Corporate-Seiten setzen. Da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen, Andreas, über die Corporate-Seiten und die Reichweite auf LinkedIn. Wenn darüber dann die Events announced werden oder auch andere Berichterstattungen stattfinden, wir hatten mal wieder ein schönes Netzwerktreffen und das findet nur auf der BVMW-Seite statt, dann sieht das keiner. Da kann die BVMW-Seite 20.000 Mitglieder haben oder Follower haben. Nach neuestem Report ist die Ausspielung an 1,6% der Follower. Dann kannst du dir ausrechnen, wenn eine Unternehmensseite vielleicht 2.000 oder 3.000 Follower hat, wie viele Leute dann diesen Post sehen. Keiner am Ende des Tages. Deshalb ist es so wichtig, Markenbotschafter zu installieren, damit das eine gute Komposition ist mit CEO-Kommunikation, mit Corporate-Seite und mit den Markenbotschaftern, da gemeinsam rauszugehen und digital zu kommunizieren.
Ja, okay. Verstehe ich soweit. 1,6% ist natürlich wirklich nicht viel, ne?
Ja.
Das ist ja gar nichts bei.
Und da sitzen teuer bezahlte Menschen in der Corporate.com und die schreiben PR-Texte, die sind so emotional wie, weiß ich nicht, mein Fußabtritt da draußen. Die sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle wichtig.
Ja.
Aber die holen dich ja nicht ab. Vor allen Dingen liest sie dann keiner bei 1,6% Ausspielung.
Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Das ist ja wirklich so, also gerade viele Unternehmensseiten, bei denen ist es ja wirklich so ein bisschen wie die Litfaßsäule, ne? Also das ist ja wirklich, da ist ja ganz oft nichts Emotionales hinter, sondern nur, wir haben ein tolles Produkt gelauncht. Wenn du Glück hast, mal bewegende Fotos von der letzten Messe, wo irgendwas gewesen ist, aber kaum Sommer etwas, Fest, wo mal
Azubi-Onboarding, Weihnachtsfeier.
Das genau. Unser Neubau ist eröffnet worden.
Ja,
es auch. Waren Gäste da. Ja, oder?
Auch da, aber da, es ist ja schön. Es ist wunderschön, wenn das schon rausgeht. Ich freue mich ja immer, wenn ich ein Unternehmen schon auf LinkedIn finde. Aber man kann ihnen beibringen, wie es ein bisschen besser geht.
Wir haben einen Obstkorb.
Böse.
Wir suchen Leute und haben einen Obstkorb.
Das schreibt keiner mehr. Komm, in 2026 werden wir das nie wieder irgendwo lesen.
Ah, das sagst du so einmal. Ja. Ich kenne auch Unternehmen, die auf ihren, die suchen Außendienstler remote im Homeoffice. Ja, eine Stelle, die 300 Kilometer weit weg ist und dann steht in der Anzeige irgendwas drin, weil die Copy und Paste machen. Parkplätze am Haus. Hey, was habe ich davon? Was habe ich von den Parkplätzen am Haus und vom Obstkorb? Nichts. Es sei denn, ich schicke mir den nach Hause. Ja. Aber also da läuft jetzt unabhängig von dem, was das Marketing oder da so ein Community Manager irgendwie erledigen kann, da läuft manchmal in vielen Dingen einfach durch Copy und Paste einiges schief. Und dann ist es auch driss egal, ob da auf ein neues Logo gesetzt wird und gesagt wird, so jetzt machen wir hier mal großes Redesign oder wir werben jetzt damit, dass wir eine Photovoltaik am Dach haben und zumindest alle Autos, die an der Zentrale sind, elektrisch betrieben werden. Das ist schön, aber es kann einfach an anderen Dingen nichts ändern. Ja, also gut. Du, ich würde sagen, weil wir haben, du hast gerade schon gesagt, über Corporate, über Company Pages müssen wir auch noch reden. Ich glaube, wir werden unser Gespräch nochmal fortsetzen. Weil wir haben noch, glaube ich, ganz viele Punkte, über die wir reden können. Aber mit Blick auf die Uhr, man sagt ja immer, so ein Podcast sollte eigentlich nicht länger als vielleicht 35 bis 45 Minuten sein. Wir sind jetzt bei 52. Wir kommen mal langsam zum Ende.
Auf jeden Fall.
Ich sage ja sowieso immer, es gibt keine Regel, auch nicht bei Podcasten, die man nicht sprechen sollte. Ich glaube, im Florian, der ja auch immer sagt, guck auf die Uhr, war das 1 Stunde 2 oder sowas, die ich da letztens hatte. Also insofern alles gut. Ich habe immer den Rahmen, 2 Fragen am Anfang und 2 Sachen am Ende, ehe der große Abgesang kommt. Du darfst mir eine Frage stellen zu irgendeinem Thema. Kannst du unseren heutigen Themen sein? Kannst du irgendwas anderem sein? Du darfst mir eine Frage stellen.
Habe ich ja eingangs schon gesagt, ich fand das so sehr authentisch in deinem Intro. Glück auf, ich bin der Podcast-Horst. So sagt man das im Pod.
Ja.
Der Podcast-Horst. Wie läuft es bei dir aktuell mit der digitalen Kommunikation? Hast du, was man ja auch immer wieder im Feed liest aktuell, die LinkedIn-Müdigkeit oder wie gehst du das Thema gerade an?
Aus dem Bauch raus. Also anders als viele andere, also es gibt zwei Dinge, die bei mir regelmäßig sind. Also ich habe montags immer so eine Kolumne, hat sich irgendwann mal eingebürgert, weil ich zwei, drei Stories erzählt habe. Da habe ich dann Videos zu aufgenommen. Also montags ist bei mir immer Philosophie am Montag. Irgendeine lustige Parabel oder weniger, mehr oder minder lustig. Also ein kurzes Video, letztendlich ein Short, was ich hochlade. Und donnerstags kommt immer die aktuelle Podcast-Folge. Also die beiden Sachen sind bei mir generell immer dabei. Ansonsten komme ich schon auf 4 bis 5 Posts in der Woche. Aus irgendwelchen Anlässen, die ich so sehe, aus Dingen, die ich aufgreife. Ich gucke auch abends meistens nochmal auf LinkedIn irgendwo rein, lasse den Tag so ein bisschen Revue passieren. Tagsüber komme ich halt natürlich auch nicht immer dazu durch Job, Arbeit, wie auch immer. Manchmal aber auch, wenn ich telefoniere, ja, und darauf warte, dass einer rangeht, kann auch sein, dass ich mal ganz kurz durchklicke, weil passiert ja schon mal öfter, dass du da länger wartest oder nichts passiert oder eine Warteschleife dran ist. Also ich nutze es schon relativ intensiv, ja. Gucke auch, dass ich, sind wir bei dem Stichwort Videokommunikation, mehr oder minder, mehr und mehr auch eben nutze. Habe angefangen, Loom dann auch mal zu nutzen bei, ja, Kundensituationen, wo jemand ein bisschen ghostet, wo keine Resonanz kam, plötzlich kommen nämlich auf diese Mails mit dem Loom-Video kamen dann Sachen. Und ich halte es eben auch für ganz, ganz wichtig. Ich sage immer so scherzhaft, es gibt Kollegen bei uns und in vielen anderen Unternehmen, die halt 20 Jahre auf der Straße waren, die den kompletten Außendienst gewohnt sind. Die müssen noch nicht mal uralt sein. Die können auch nur um die 40 rum sein, aber haben halt 20 Jahre lang nichts anderes gemacht und haben auch in den letzten 4 Jahren nach Corona nicht gelernt, richtig mit Teams umzugehen. Das heißt, die können, ja, machen Teams auf und rödeln dann immer noch eine Viertelstunde, um den Bildschirm teilen zu können. Ja, dann teilen sie auch alles Mögliche, weil sie diese Fenster. Das ist schade und vor allen Dingen, wenn ich dann denke, dass da ein paar von denen noch 15, 20 Jahre Arbeit vor sich haben, glaube ich, dass die, wenn die da nicht an sich arbeiten, mit untergehen werden, weil eben die Ansprechpartner mehr und mehr die digitalen Tools nutzen werden. Und es wird dann auch noch, auf Dauer werden weitere KI-Assistenten dazukommen. Also ich glaube, irgendwann kommt auch der Punkt, dass eben unsere Ansprechpartner uns gar nicht mehr selber die WhatsApp schreiben, ja, sondern einen groben Prompt irgendwie reingeben. Das ganze Ding kommt dann wunderbar als Sprachnachricht oder sonst irgendwas bei uns an. Und mit sowas müssen wir arbeiten. Und wer sich damit nicht ein bisschen beschäftigt und sei es eben spielerisch, ne, einfach Prompt nutzen, Bilder erstellen, sonst irgendwas erstellen, der hat auf Dauer ein Problem.
Das war das Wort zum Sonntag?
Das war noch nicht das Wort zum Sonntag, das kommt jetzt. Das Wort zum Sonntag ist, nach der Frage, die ich beantwortet habe, darfst du jetzt noch ein Statement abgeben zu irgendeinem Thema, auch das wieder, es kann mit unserem heutigen Gespräch zusammenhängen oder auch mit irgendwas anderem, auch das ist mir vollkommen egal, du hast quasi die vorletzten Worte, ehe ich die Abschiedsworte spreche. Und ich werde es nicht kommentieren, was du sagst.
Lass mal überlegen. Was so mein Credo ist tatsächlich, ist, dass Authentizität neben der guten Kommunikation oder inklusive guter Kommunikation der Schlüssel für ein erfolgreiches privates Berufsleben ist. Also wir sprechen natürlich hier immer in der Business-Bubble, aber privat ist es genauso wichtig. Und wer sich gut ausdrückt, wird verstanden und wer gut zuhört, der kann eben viel bewegen.
Danke. So. Bianca, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir für die ganzen Informationen, für das tolle Gespräch. Also mir hat es viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, vielen Dank.
Und es würde mich freuen, wenn du noch mal ein weiteres Mal kommst, damit wir das ein oder andere Thema vertiefen können.
Sehr, sehr gerne, lieber Andreas. Vielen Dank, Glück auf, hat ganz viel Spaß gemacht.
Genau, wir finden dich natürlich, logisch, das kommt auch noch in die Shownotes rein, finde ich natürlich bei LinkedIn, wäre jetzt irgendwie ein bisschen ironisch. Wie gesagt, danke dir, euch da draußen, habt eine gute Zeit, macht was draus und Glück auf. So.